Predigtreihe No Risk, No. Punkt, Punkt, Punkt.
Ich freue mich, heute Abend ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Ich freue mich, heute Abend hier zu predigen. Und Peter hat es gerade schon gesagt, dass was ich heute Abend sagen werde, ist Teil 3 einer Predigtreihe, die bei uns gerade in der Gemeinde läuft. No risk, no Punkt, Punkt, Punkt. Und das, was heute Abend kommt, das baut sozusagen komplett auf die ersten zwei Teile auf. Das heißt, die Leute von euch, die nicht im Abendgottesdienst sind, die haben jetzt einfach Pech. Nein, es baut nicht so arg auf, dass man so nicht verstehen könnte. Die Predigtreihe heißt No Risk, No Punkt, Punkt, Punkt. Man könnte sich jetzt fragen, warum beschäftigen die sich über 4 Wochen insgesamt mit diesem Thema? Ich glaube, das Thema Risiken eingehen ist ein Grundthema, gehört zum Christsein als solches einfach dazu. Weil als Christen sagen wir, wir folgen Jesus Christus nach. Und das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Jesus ist manchmal ziemlich unberechenbar. Und wenn man hinter ihm hergeht, weiß man manchmal nicht so genau, wo man am Ende rauskommt. Zum Beispiel Petrus, der im Boot sitzt, im Sturm, und Jesus kommt auf dem Wasser und sagt, hey, komm raus aufs Wasser. Und Petrus muss sich entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein und lasse die Bootskante los und laufe auf dem Wasser oder bleibe ich der Bootshocker? Das sind diese Risiken, wenn man Jesus hinterhergeht. Und die Frage ist ja, warum sollten wir solche Risiken eingehen? Und ich glaube, das liegt, ein wichtiger Grund ist, wir alle haben so einen Bereich in unserem Leben, das ist die sogenannte Comfort Zone. Das ist dieser Bereich in unserem Leben, wo wir die Risiken unter Kontrolle haben, wo wir wissen, wenn ich da drin bleibe, ist alles safe. Wir haben alles mehr oder weniger abgesichert, was Schlimmes kann nicht passieren. Das ist der eine Bereich in unserem Leben. Und dann gibt es einen anderen Bereich, und das ist der Ort, where the magic happens. Das ist der Ort, an dem die Wunder passieren. Und meine Comfort Zone und der Ort, wo die Wunder passieren, die sind meistens nicht ganz so nah beieinander. Da gehört manchmal gehört einiges an Mut, an Risiko dazu, um dahin zu kommen. Und das gilt für unseren Alltag, das gilt aber auch für unsere Gottesbeziehung. Manchmal leben wir die ganz safe und vorsichtig, aber erleben keine Wunder. Und die Wunder, die finden außerhalb unserer Comfort Zone statt. Und heute wird es darum gehen, dass wir auch einen Schritt aus unserer Comfort Zone rausgehen. Und zwar will ich das mit euch anhand von der Geschichte machen. Die allermeisten von euch werden die kennen. Und zwar geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel ist versklavt. Sie sind in Ägypten, werden sie als Sklaven gehalten. Und Gott befreit dann eines Tages die Israeliten mit Hilfe von 10 Plagen. Und ich weiß nicht, wie viele Lehrer jetzt im Raum sind, die sich sagen, Mensch, der Pharao, das muss echt ein Weichei sein, dass der wegen 10 Plagen die Krise gekriegt hat. Ich habe jeden Tag 30 vor mir. Ja. Sind Schüler von mir da? Keine Schüler da? Ah, gut. So, also, es waren ein bisschen andere Plagen. Aber anyway, so, der Pharao lässt das Volk ziehen, sie gehen los und kommen an Meer. Und können nicht weiter. Und von hinten, der Pharao hat sich's wieder anders überlegt, kommt und will sie holen. Gott teilt das Meer. Sie können durchgehen. Hinter ihnen klatscht das Wasser zusammen und spült die ganzen Ägypter weg. Tolles Wunder. So. Dann sollten sie eigentlich in das gelobte Land kommen. Ist was schiefgegangen. Und sie befinden sich auf einer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. 40 Jahre irren sie durch die Wüste rum. Und dann endlich kommen sie wieder Richtung gelobtes Land. Sie können es da hinten schon sehen. Aber dann ist da wieder Wasser. Da ist der Jordan, der hat Überschwemmung, ist zu einem reißenden Strom geworden und sie kommen nicht rüber. Sie können sehen, aber sie kommen nicht hin. Und die Erwartung ist, hey, diese Nummer, die hatten wir schon mal. Wir standen schon mal vor Wasser, wo wir nicht drüber konnten und Gott hat es geteilt. Das wird er diesmal wieder so machen. Dummerweise macht Gott das nicht. Gott sagt, Comfort Zone verlassen. Gott sagt, ich werde das Wasser nicht teilen. Wir machen das anders. Und zwar sollen 12 Priester von euch die Bundeslade, das war so eine Art heiliger Schrein, in dem Gott seine Wohnung hatte, 12 Priester sollen diese Bundeslade tragen und sollen in den reißenden Hochwasserjordan reingehen. Und im Hochwasser sollen sie stehen bleiben. Und dann sagt Gott, dann werde ich das Wunder tun. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem tausende Menschen vom Volk Israel froh waren, dass sie sich für eine Banklehre entschieden haben. Und gesagt haben, yes, ich bin nicht Priester geworden, alles richtig gemacht. Die Priester, die haben die Karte gezogen. Und wenn ich mir vorstelle, wie es diesen Priestern ging, die sind zu 12, müssen ein mordsschweres Teil schultern und sollen dann in die Fluten gehen. Das macht keinen Sinn. Das ist völlig wider jede Logik. Das ist ein Risiko. Das ist ganz weit weg von jeglicher Comfortzone. Aber sie machen das. Und ich stelle mir vor, wie es diesen ersten beiden Priestern, die vorne gingen und die Bundeslade trugen, und wie es denen ging. Und sie machen so diesen ersten Schritt ins Wasser. Und es ist nass. Und sie denken, nichts passiert. Und sie machen noch einen Schritt. Und es ist immer noch nass. Sie denken, shit. Und dann kommen die nächsten zwei und kommen auch ans Wasser. Und es ist immer noch nass. Und die vorne denken schon, wir haben irgendwas falsch verstanden, wir müssen umdrehen, nochmal beten und fasten oder was weiß ich was. Aber so kann es nicht gehen. Aber sie gehen dann irgendwie doch weiter, Schritt für Schritt. Und auf einmal merken sie, Wasser wird nicht tiefer. Es schmatzt unter meinen Füßen. Wasser wird weniger. Und auf einmal stehen sie mitten in diesem Flussbett im Trocknen. Das Wasser ist abgelaufen, von oben ist nichts mehr nachgekommen. Das ist die Situation. Und nach ihnen kann das ganze Volk trockenen Fußes durchgehen. Das ganze Volk kann diesen Strom überqueren, weil 12 Leute ein Risiko eingegangen sind. Das ist eine schöne Geschichte, hat aber relativ wenig mit unserem Alltag zu tun. So ganz direkt, selten müssen wir irgendwie durch, mit Bundesladen durch irgendwelche Flüsse warten. Aber ich glaube, da steckt ganz viel für uns drin. Zwar, wenn wir uns fragen, welches Risiko ist dran einzugehen? Wo müssen wir ein Risiko eingehen? Was ist unser Jordan? Was ist das Ding, von dem wir sagen, okay, ich als Christ, ich mache so manches mit. Ich folge Jesus und ich mache echt einiges mit. Aber dieser eine Punkt, das ist zu viel. Das macht keinen Sinn. Das ist wieder natürlich, das ist gegen jede Logik. Das ist eine Überforderung, mache ich nicht mit. Das ist viel zu groß. Wenn ich mir die Lehre von Jesus anschaue, was er so gelehrt hat, dann stelle ich fest, dass ganz vieles total viel Sinn macht. Dass ganz vieles einleuchtend ist, dass vieles von dem echt gut für mein Leben ist. Dass, wenn ich seine Beziehungsratschläge befolge, ich eine große Chance habe, dass meine Beziehung gelingt. Deswegen wünsche ich euch allen ein Leben mit Jesus, weil er echt gut für euch ist. Ganz, ganz vieles von ihm macht richtig viel Sinn und tut uns gut. Aber es gibt eine Sache, da geht mir das so ein bisschen anders. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 6, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Kurze Umfrage, wer von euch findet das leicht? Ah ja, alle, gut. Das ist nicht leicht. Das ist brutal schwierig, weil wenn es leicht wäre, die Menschen zu lieben, die ich hasse, dann würde ich die Menschen, die ich hasse, lieben, weil lieben ist viel angenehmer als hassen. Logisch, oder? Genau, das ist einfach so. Aber das Ganze ist nicht leicht. Das ist extrem herausfordernd. Und allein darüber richtig nachzudenken, das mal zu durchdenken, das ist ein Schritt aus der Comfortzone. Vielleicht sagst du, na, also Feinde, weiß ich gar nicht, ob ich welche habe. Ich will dir kurz helfen. Es gibt 2 Kategorien von Feinden. Das erste sind die Menschen, die du tot sehen willst. Das sind die Menschen, wegen denen du öfters mal bei Google Profikiller Raum Heidelberg eingibst. Ich habe das gestern mal gemacht, aber kam nichts raus. Also wenn ihr was wisst, sagt Bescheid. So, ich vermute, ihr habt wenig solche Leute. Und dann gibt es noch die Kategorie 2. Das sind die Menschen, die dich verletzt haben. Das sind die Menschen, die dir übel mitgespielt haben. Das sind die Menschen, Wenn denen was Gutes passiert, kannst du dich nicht mit freuen. Das sind die Menschen, wenn über die gelästert wird, denkst du, yes. Und bei denen was schief geht, denkst du, geschieht dir so dermaßen recht. Das ist Kategorie 2 von Feind. Und Jesus sagt, und genau die Leute sollst du lieben. Und das fühlt sich komplett widernatürlich an. Genauso wie es widernatürlich und gegen jegliche Logik ist, ins Wasser zu steigen. Alles in dir sagt, nein, will ich nicht. Warum soll man das trotzdem tun? Weil es in irgendeinem alten Buch drin steht? Was ist der Sinn dahinter? Was ist das Wunder, wenn ich da meine Comfortzone verlasse? Ich glaube, es liegen so ein paar Wunder für uns bereit. Das erste ist, du wirst frei werden, wenn du das tust. Du wirst wieder in die Lage versetzt werden, selber zu agieren und nicht vollautomatisch roboter-like zu reagieren. Wenn der andere was tut, bam, schlage ich zurück oder automatisch läuft dann in mir irgendwie die Schadensfreude ab oder was auch immer. Wenn du dem anderen vergibst, wirst du frei und kannst selber entscheiden, wie agiere ich, was tue ich ihm Gutes. Das zweite ist, wenn du als Gottes Ebenbild es tust, dann zeigst du deinem Gegenüber einen Gott, der kein rachsüchtiger Gott ist, sondern einen Gott, der Erbarmen hat. Wenn du das tust, dann zeigst du deinem Gegenüber, dass Gott nicht ein kleinlicher Typ ist, der Sachen aufrechnet und irgendwann zurückschlägt. Du zeigst ihm einen Gott voller Liebe und Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich glaube, wenn wir hier unsere Comfortzone verlassen, besteht die Chance auf was echt Großes. Es ist nämlich die Chance auf ein Ende der Feindschaft. Das muss nicht bedeuten, dass Freundschaft raus wird, aber Friede. Es kann sein, dass der andere weiterhin scheiße zu dir ist. Aber bei dir wird sich was ändern. Und du wirst wissen, ich bin mit Gott unterwegs. Wir sind in einem Boot. Über Gott heißt es mal, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Martin Luther King ist wohl das Paradebeispiel für jemanden, der durch Feindesliebe eine ganze Gesellschaft verändert hat. Und er hat einen Aufsatz zu dem Thema geschrieben und darin schreibt er, die Basis von Feindesliebe ist Vergebung. Die Basis ist nicht, dass du dir alles gefallen lässt, überhaupt nicht, sondern Vergebung. Ohne dass du dem anderen vergibst, hast du keine Chance, deinen Feind zu lieben. Und dann sagt er weiter, was Lieben bedeutet. Er sagt, es ist fast unmöglich, manche Menschen gern zu haben. Liebhaben ist ein sentimentales, zärtliches Wort. Wie könnten wir zärtlich zu einem Mensch sein, der uns schadet und uns immer wieder Steine in den Weg legt? Wie könnten wir einen Menschen gern mögen, der unsere Häuser und unsere Kinder mit Bomben bedroht? Das ist unmöglich. Aber Jesus weiß, dass Lieben mehr ist als Liebhaben. Jesu Befehl meint Agape, meint Verständnis und schöpferischen, vergebenden, guten Willen für alle Menschen. Verständnis für den anderen und schöpferischen, kreativen, vergebenden, guten Willen. So, jetzt wird's konkret. Wie könnte das aussehen? Ich glaube, indem du nächste Woche der Person, die dir am meisten auf den Zeiger geht, der Person, die dich am stärksten verletzt, der Person, die dich richtig nervt, indem du dir einfach mal was Gutes tust. Ohne Berechnung. Einfach so. Wenn dich dein Chef ärgert, verzichtest du vielleicht darauf, bei der Lästerei über ihn mitzumachen. Und sagst, Moment, Kollegen, der steht auch unter Druck. Wenn ein Kollege ein echtes Arsch ist und er dir immer die Schrottaufgaben zudelegiert, wie wäre es, wenn du sie diese Woche machst und ihm auf dem Weg sagst, hey, soll ich dir noch einen Kaffee mitbringen? Einfach so. Einfach so. Was wird das machen? Was wird das machen mit deinem Partner, deiner Partnerin, die dich gerade verletzt hat und du Lust hast, zurückzuschlagen? Und du ihm ja einfach sagst, wie toll er ist. Was wird das machen? Was wird passieren? Vielleicht holst du dir nasse Füße. Vielleicht gehst du diesen Schritt und das Wasser steigt, du sinkst noch tiefer ein. Du bekommst kalte Füße vielleicht, willst aufgeben. Und gehst noch einen Schritt. Und noch einen Schritt, bis du mitten im Jordan stehst. Das Coole dabei ist, ganz egal wie der andere reagiert, du bist da nicht allein. Die Priester, die hatten die Bundeslade bei sich. Der Ort, an dem Gottes Präsenz sozusagen am dichtesten ist. Das heißt doch, Gott kommt mit ins Wasser. Gott wartet nicht am Land und sagt, mach mal, geh mal. Nee, Gott ist nicht an Land zu finden. Gott ist bei dir im Wasser, wenn du da reingehst. Wenn du sagst, klingt alles irgendwie nett oder eigentlich auch nicht nett, aber das ist für mich nicht machbar. Das ist eine Überforderung. Ist okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Feindesliebe-Gebot, das steht nicht auf der ersten Seite der Bibel. Man sieht in der Bibel, es hat eine Entwicklung gegeben, eine schrittweise Entwicklung. Am Anfang hat Gott gesagt, okay, jetzt begrenzen wir erstmal Rache. Bloß weil dir einer die Frau ausgespannt hat, darfst du nicht seine ganze Familie umbringen. Wir begrenzen Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht Auge um Kopf oder irgendwie sowas. Das war das Erste. Gott hat Rache begrenzt. Und dann sagt er einige Zeit später, Leute, hört auf, euch zu rächen. Ich bin derjenige, der für die Rache sorgt. Ich sorge für Gerechtigkeit. Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter. Und er sagt, liebe deinen Nächsten. Einfach nur deinen Nächsten. Und dann kommt sozusagen der Höhepunkt, liebe deine Feinde. Wir sehen, da ist eine Entwicklung passiert. Und genauso wie Gott mit den Menschen und mit der Menschheit einen Weg gegangen ist, Schritt für Schritt, so macht er das auch mit uns. Gott geht Schritte mit uns. Und es liegt einfach nur an uns, nicht den übernächsten Schritt zu gehen, sondern den, der jetzt dran ist. Vielleicht ist Feindesliebe für dich Schritt 14 und du stehst gerade bei Schritt 3. Dann ist nicht Schritt 14 jetzt dran, sondern dann ist Schritt 4 dran und danach 5. Ich will zum Abschluss noch ein paar Schritte skizzieren. Schritt 1, vielleicht bist du da gerade, dass du sagst, ey, du redest die ganze Zeit von Gott, du redest die ganze Zeit von Jesus, als ob es die geben würde. Du redest von Gott, als ob das ein konkretes Gegenüber wäre. Du redest von Jesus, als ob der heute noch leben würde, als ob der mir was zu sagen hätte. Wenn das dein Stand ist, super. Es gibt einen nächsten Schritt für dich. Wie wäre es, wenn dein nächster Schritt so aussieht, dass du diesen Jesus versuchst, mal kennenzulernen? Du sagst, okay, ich weiß nicht, was an dir dran ist, aber ich gehe diesen Schritt, ich will dich näher kennenlernen. Bei uns in der Gemeinde gibt es einen Alpha-Kurs. Das ist ein Kurs, wo wir in 9 Abenden versuchen, diesen Schritt zu gehen, diesen ersten Schritt zu sagen, okay Gott, was ist an dir eigentlich dran? Vorträge, Diskussionen, vielleicht ist das dein nächster Schritt. Vielleicht sagst du, ich bin bei Schritt 2. Gott und so weiter, mit dem bin ich cool, aber Feinde lieben, das ist einfach noch zu hart. Wie wäre es, wenn du als nächsten Schritt aufhörst, dich zu rächen? Auch gedanklich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn diese Spirale abläuft. Bam, wenn ich stehen sehe, bam, bam, bam. Alles nur im Kopf. Wie wäre es, wenn du aufhörst, dich zu rächen? Oder mitzumachen bei allem, was so passiert? Vielleicht ist Schritt 3 für dich, dass du sagst, okay, und jetzt vergebe ich diese Person. Ich lasse das los, was sie mir angetan hat. Ich vergesse es nicht. Das wäre dumm. Dann können sie es immer wieder tun. Aber ich vergebe es ihr. Vielleicht ist Schritt 4 für dich, dass du sagst, okay, ich denke jetzt nur nachdenken. Ich denke drüber nach, was könnte ich denn XY Gutes tun? Vielleicht ist das dein vierter Schritt. Schritt 5. Mach's. Und das ist hart. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe eine Person in meinem näheren Umfeld, räumlich gesehen, also in der Nachbarschaft, geht mir unglaublich auf die Nerven. Geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich diese Person sehe. Und neulich war eine Situation, wo ich der hätte... Und dann kam meine bessere Hälfte, meine Frau, und sagte, ey, schenk doch dieser Person dieses Teil. Und ich sage, bist du irre?
Ich schenke dir nichts. Was meine ich? Die ist doof. Und er sagt, nein, ja, die ist doof. Aber ihr seht, meine Frau ist der bessere Mensch von uns beiden. Und sie hat gesagt, nein, du machst das jetzt, das ist gut. Und dann habe ich das gemacht, zähneknirschend. Und die ist immer noch doof. Aber so ist das manchmal. Manchmal muss man einen Schritt gehen, man kriegt nasse Füße und dann steht man da und dann muss man noch reingehen. Und einfach nur, weil Jesus auch da lang geht und wir ihm hinterhergehen. Das Ganze allein zu machen ist hart. Ich bin froh, dass ich da meine Frau habe. Und ich glaube, das ist für uns alle hart. Genauso wie es für diesen ersten Priester hart gewesen sein muss, der als erster den Fuß ins Wasser gesetzt hat. Das Risiko besteht nun mal, dass man beim Steigen in den Jordan über den Jordan springt. Das Risiko besteht. Wortspiel, habt ihr nicht kapiert, macht nichts. Aber ich glaube, was den Priester ermutigt hat, weiterzugehen, das war das Erste, Gott hat den Auftrag gegeben, mach das. Dann Gott war dabei und das Dritte ist, er war nicht allein. Er hatte noch 11 andere Priester mit sich, die mit ihm gegangen sind. Und das ist der Grund, warum wir in der Gemeinde sagen, du kannst dein Christsein nicht alleine leben. Warum wir sagen, es macht wirklich Sinn, dass du dir ein paar Leute um dich schaust, die genauso wie du sagen, jawohl, und ich will den nächsten Schritt gehen. Die sagen, jawohl, wir wollen Schritte gehen. Nicht die übernächsten, sondern den nächsten. Und das machen wir gemeinsam. Deswegen haben wir Kleingruppen und Hauskreise. Ich möchte euch Mut machen, euch bei sowas zu beteiligen, ob bei uns in der Gemeinde oder wo auch immer. Das Risiko besteht immer, es ist immer ein gewisses Risiko dabei, weil man nicht genau weiß, was passiert. Aber ganz ehrlich, wer will vor dem Jordan stehen bleiben, wenn er dahinter das gelobte Land zieht? Ich nicht. Gott segne euch. Danke fürs Zuhören.